Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Hörbahn on Stage, Live-Lesung im Radio. Heute mit Mona Busch und ihrem Lokalkrimi Aufgeflogen, Kommissar in Gefahr. Liebe Mona, vielen Dank für deine Lesung als erstes.
Gerne.
Du bist gebürtige Münchnerin, du lebst derzeit im Münchner Südosten, wenn ich das richtig... Sehr gut.
Richtig.
Du arbeitest als Grundschullehrerin, du hast eine Familie und zwei Kinder. Wie bist du ans Schreiben gekommen?
Tja, das Schreiben war eigentlich schon fast als erstes da. Ich habe eigentlich schon immer sehr viel gelesen und geschrieben. Als Jugendliche wahnsinnig viel Tagebuch geschrieben und habe auch so mit 18, 19 Jahren angefangen, selbst längere Geschichten zu schreiben, mir immer wieder was auszudenken. Das hatte teilweise schon einen Umfang von 180 Seiten dann mit der Hand geschrieben damals noch. Und das Schreiben hat mich nie losgelassen. Also das ganze Studium hindurch und die ersten Berufsjahre waren zwar wahnsinnig zeitintensiv von der Arbeit her, aber immer wenn dann Ferien waren, Semesterferien, Schulferien, habe ich mir meine Geschichten wieder rausgeholt, habe sie gelesen, habe Spaß daran gehabt, sie zu lesen und habe dann weitergeschrieben. Und naja, dann kamen die Kinder, da war dann erstmal gar keine Freizeit mehr. Als die Kinder dann so, naja, ich glaube die Kleine war um die 3 Jahre rum, habe ich zufällig ein Eltern-Family-Magazin in die Hand bekommen, wo es um Frauen ging, die nach den Kindern was ganz Neues machen. Und da habe ich mir gedacht, so und jetzt wäre es eigentlich Zeit, dass ich auch mal was aus meinen Geschichten mache und mal ein Buch schreibe. Und dann habe ich mich erkundigt, wie mache ich denn sowas, ein Buch veröffentlichen. War in einem Volkshochschulseminar, wie veröffentliche ich mein Buch? Da wurden wir erstmal total desillusioniert, dass man eigentlich kaum Chancen hat, bei einem klassischen Verlag zu landen. Hat mich dann kurzzeitig etwas frustriert, aber dann ist der Kampfgeist in mir erwacht und ich habe gedacht, so und jetzt erst recht. Habe mich hingehockt, habe recherchiert, habe gearbeitet, bis ich dann so weit war, dass ich gedacht habe, okay, jetzt kann ich es mal einem Testleser zeigen. Habe mir dann ganz gezielt Testleser aus verschiedenen Bereichen gesucht, einen Polizisten, eine Ärztin, eine 19-Jährige, also so wie damals meine zwei Hauptdarstellerinnen, die Carina und Isabella, und eine Juristin, und habe weiter überarbeitet nach den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, und schließlich 2016 im Dezember war dann das erste Buch Lockvogel Widerwillen so weit, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich es gern veröffentlichen. Hatte dann zwischendurch auch noch ein Coaching bei der Skripta Literaturagentur, aber erste Bewerbungen bei Agenturen waren also erstmal nicht erfolgreich und ich habe dann einfach irgendwann gedacht, so und jetzt möchte ich das Buch veröffentlichen. Ich finde, es ist jetzt gut genug und ich möchte es nicht mehr in der Schublade liegen lassen. Genau, und habe mich dann fürs Self-Publishing entschieden.
Womit wir auch schon direkt beim nächsten Thema wären. Du hast also den Weg des Self-Publishing gewählt. Auf welche Hürden bist du dabei gestoßen?
Da gibt es schon etliche. Zuerst muss man natürlich mal eine Plattform finden, wo man das Ganze veröffentlichen kann. Ich habe damals natürlich auch im Internet geschaut, was es gibt, bin dann bei Neobooks hängen geblieben. Das ist also eine Plattform, die einem neben der kostenlosen Veröffentlichung und einer gewissen Betreuung auch die Chance bietet, dass man eventuell noch von einem Verlag entdeckt wird hinterher nach Veröffentlichung. Das ist ja sonst meist nicht mehr möglich, wenn man ein Buch schon selbst veröffentlicht hat, dass einen dann noch ein Verlag nimmt. Und ich habe mir damals gedacht, das ist eine gute Chance, das mache ich jetzt. Ja, dann musste man natürlich sich noch mit diversen Computerschwierigkeiten rumquälen. Wie formatiere ich das Ganze richtig? Man braucht natürlich dann das Cover selbst erstmal. Ich habe eine Bekannte, die ist Grafikdesignerin, die habe ich dann gebeten, mir das Cover zu designen nach meinen Vorstellungen. Es ist auch sehr gut geworden, gefällt mir gut. Also beim Lockvogel sind ein eingesperrter Vogel im Käfig zu sehen und ein verliebter Vogel, der drumherum flattert. Das ist dann der Freund von Carina, der Ben. Und auch auf dem zweiten Cover tauchen auch wieder meine beiden Vögelchen auf, die über dem verfolgten Mann schweben, der von einem Herrn mit Waffe verfolgt wird. Genau.
Das heißt, du musstest dir sozusagen all diese professionellen Dienstleistungen nochmal dazu holen, was ja normalerweise Sachen sind, die der Verlag macht. Gab es da noch was anderes außer dem Cover, was du noch in Anspruch genommen hast?
Also man hat ja normalerweise auch einen Lektor. Ich muss sagen, ich habe den nicht gehabt. Also ich hatte, wie gesagt, meine Testleser, die ich mir gesucht habe, die mir hauptsächlich inhaltlich Rückmeldung gegeben haben. Gott sei Dank bin ich jemand, der vom Formulieren her und vom Rechtschriftlichen her keine Probleme hat. Ich bin ja auch Lehrerin, habe Germanistik studiert Und ja, habe das also tatsächlich ohne Lektor durchgezogen und ich behaupte mal, man wird nicht viele Rechtschreibfehler in meinem Buch finden. Ein paar haben natürlich meine Testleser noch entdeckt, aber ich denke, dass es inzwischen so gut wie fehlerfrei ist, auch ohne Lektor. Genau, und ja, Buchsatz in dem Sinne, also vieles macht das Programm automatisch. Ich habe eben, wie gesagt, erst bei Neobooks das Taschenbuch veröffentlicht. Da ist eh ein bisschen anders mit dem Satz, macht auch das Computerprogramm. Und ich habe hinterher, weil bei Neobooks man keine ISBN für ein Taschenbuch damals bekommen konnte, das Buch dann noch bei ePubli veröffentlicht. Ich wollte eben einfach gerne eine ISBN haben, damit jemand das Buch auch im Buchladen bestellen kann. Ohne ISBN ist es ja nicht möglich, es gedruckt zu bestellen. Genau.
Gut, kommen wir auf den Inhalt wieder zurück. Das Genre, in dem du dich bewegst, also wir haben davor auch schon mal geredet, es gibt den Begriff Cozy Crime, wo das vielleicht reinfällt, dann ist es natürlich auch ein Lokalkrimi, weil es in München spielt. Wie würdest du selber das Genre beschreiben?
Das ist bei meinem Buch eine sehr gute Frage, weil ich das ja jetzt nicht gezielt für ein bestimmtes Genre geschrieben habe, sondern einfach nach Gusto. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gut, dass ich es als Self-Publisherin veröffentlicht habe. Also es hat Elemente vom Cozy Crime drinnen, es fließt nicht allzu viel Blut. Die Ermittler, es gibt zwar Kommissare, die auch mit ermitteln, aber eigentlich die Hauptdarstellerinnen sind keine Kommissare, sondern eben die beiden jungen Damen, die Isabella und die Carina. Und außergewöhnlich ist bei mir auch noch, dass im ersten Buch, im Lockvogel, die Carina die Hauptperson ist, die in Schwierigkeiten gerät und ihrem Freund helfen möchte. Während im zweiten Buch ich mir gedacht habe, also so eine brave 19-jährige Studentin kann nicht zwei so haarsträubende Abenteuer erleben, dann musste also die Isabella dran glauben und ja, ihr Freund David wurde angeschossen und verschwand dann, sodass ich also hier sozusagen zwar beide Hauptpersonen drin habe, aber in den Fokus gerückt ist im zweiten Buch dann Isabella. Ich habe auch einiges an lustigen Szenen drin. Meine Ermittlerinnen treten in diverse Fettnäpfchen, was einen sicher auch öfter zum Schmunzeln bringt. Genau, und es spielt auch teilweise nicht in der Stadt, sondern in der Umgebung außenrum. Also es hat schon einige Elemente vom Cozy Crime. Ich habe mich entschieden, als Untertitel zu wählen Spionageabenteuer, weil natürlich es auch so eine Art Spionagekrimi ist. Es geht um Spionage in beiden Büchern. Ansonsten die Einordnung als Krimi oder Thriller, da habe ich sehr lang rumüberlegt. Für einen Thriller ist es eigentlich nicht grauselig genug, sage ich immer. Für einen Krimi, naja, es passiert ja nicht so direkt ein Mord, mehr verrate ich jetzt nicht. Also es ist wirklich sehr schwierig einzuordnen. Cozy Crime trifft es vielleicht wirklich am besten.
Du hast bereits dann den Vorgänger angesprochen, Lockvogel wider Willen. Du hast dasselbe Ensemble nochmal auftreten lassen. Man könnte also fast von einer Serie sprechen.
Ja.
Wieso hast du das gemacht?
Weil ich eigentlich zum ersten Buch sehr viel positive Rückmeldung bekommen habe. Es hat den Leuten gut gefallen. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja noch mehrere Geschichtenideen in der Schublade, die hier gut in München spielen könnten. Warum nicht eine Fortsetzung? Jetzt ist das Ensemble bekannt, dann muss ich mir die Protagonisten nicht nochmal neu entwickeln. Und habe dann gedacht, okay, mache ich eine Fortsetzung dazu. Genau, und jetzt hoffe ich, dass die dann genauso gut bei den Lesern ankommt wie das erste Buch.
Da muss ich kurz gucken, wo ich bin. Wie bist du ursprünglich auf die erste Geschichte gekommen, also auf den Lockvogel? Das war immerhin dein erstes Buch. Wie hat sich diese Geschichte in dir oder für dich entwickelt?
Also das ist, wie gesagt, ich schreibe ja schon ganz lange und viele Ideen sind schon 20 Jahre alt. Und auch diese Idee von der ersten Geschichte der Lockvogel, wo die Carina, ich erzähle es mal ganz kurz, Carina möchte sich eigentlich mit ihrem Freund Ben auf ihrer Berghütte treffen in den Bergen, im Winter. Und Ben möchte nachkommen, weil er noch arbeiten muss. Doch stattdessen tauchen da drei Ermittler vom Landeskriminalamt auf und behaupten eben, dass ihr Freund ein Spion sei. Und sie soll ihnen helfen, den zu entlarven, sozusagen ihn zu überführen, was sie natürlich nicht möchte. Und deswegen ist sie dann Lockvogel wider Willen für die Ermittler. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie die ursprüngliche Idee mal entstand. Ich habe keine Ahnung mehr, es ist wirklich lange her. Aber diese Grundidee fand ich ganz spannend. Da sitzt jetzt diese junge Dame, hat den Vorwurf, ihr Freund soll ein Spion sein. Das kann sie absolut nicht glauben. Sie ist schwerst verliebt und sie möchte ihn natürlich entlasten und findet dann mit ihrer Freundin Isabella Mittel und Wege, von der Hütte zu fliehen und Ben zu treffen, um zu versuchen, ihm aus der Bredouille zu helfen. Auch hier war es so, dass die Idee sich im Laufe der Jahre sehr verändert hat, ganz besonders am Ende, als ich das Buch dann wirklich ausgearbeitet habe. Es kamen viele Sachen neu hinzu. Ich habe dann erst den Antagonisten so richtig entwickelt. Ursprünglich waren das auch keine Ermittler vom Landeskriminalamt, sondern ganz am Anfang hatte ich das mal geschrieben als BND-Agenten. Bei der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass der BND ja überhaupt keine Befugnisse hat, jemanden irgendwo festzuhalten oder sowas. Und habe dann also recherchiert, wo denn überhaupt die Zuständigkeit für Spionageabwehr in Bayern ist und habe dann rausgefunden, das ist die Abteilung Staatsschutz beim LKA. Und da hat sich die Geschichte dann mit der Zeit eben sehr noch verändert. Genauso bei Aufgeflogen. Die Idee ist auch hier wieder sehr alt. Die Protagonistin wird in eine haarsträubende Situation geworfen. Sie findet ihren Geliebten also leblos in einer Blutlache am Boden zu Hause bei sich und möchte natürlich, als er dann verschwunden ist, versuchen, ihn wiederzufinden und hofft, dass er noch am Leben ist. Aber auch hier wieder, also Grundidee war da, es ist dann wahnsinnig viel dazugekommen am Ende, als ich das Buch wirklich ausgearbeitet habe.
Bei so einer Kriminalgeschichte muss ja einiges recherchiert werden. Ich habe schon in einem anderen Interview gelesen, dass du tatsächlich Menschen vom Landeskriminalamt in deinem Freundeskreis hast.
Ja.
Erzähl uns ein bisschen mehr dazu.
Mhm. Also ich habe tatsächlich Bekannte, die ich schon aus der Krabbelgruppenzeit kenne. Da arbeitet der Mann beim Landeskriminalamt. Die waren meine allerersten Testleser. Hat den Vorteil, dadurch, dass ich sie privat kenne, wenn ich da irgendwas schreibe, was absolut unglaubwürdig ist, dann blamiere ich mich nicht so völlig. Da bleibt es noch unter verschlossenen oder hinter verschlossenen Türen sozusagen. Den konnte ich ganz viel fragen, den Herrn. Und das Landeskriminalamt hat einen sehr hilfsbereiten Autoren gegenüber sehr aufgeschlossenen Pressesprecher, den Ludwig Waldinger, der mir also auch sehr bereitwillig, sowohl persönlich als auch per Facebook und E-Mail, unglaublich viele Fragen beantwortet hat zur Polizeiarbeit. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viel im Internet recherchiert, aber für manche Fragen, wie zum Beispiel, wie kommt man denn ins LKA rein oder so, war das einfach sehr hilfreich, da einen Insider zu haben. Und ich durfte auch ein paar Mal ins Landeskriminalamt rein, durfte sogar die Waffensammlung dort einmal anschauen und mich informieren über diverse verbotene und erlaubte und geduldete Waffen. Genau, außerdem habe ich mir dann auch beim zweiten Buch wieder einen Arzt zu Rate gezogen, der aus meinem Bekanntenkreis ist, der mir dann geholfen hat bezüglich der Schussverletzung, wie das alles so abläuft, wie man die versorgen kann und so weiter. Und ja, mein Bösewicht im zweiten Band, das kommt dann später raus, der hat ja einen diplomatischen Hintergrund, ist auch Arzt und arbeitet mit etwas ungewöhnlichen Verhörmethoden, nämlich Hypnose unter anderem. Und dazu war ich dann auch noch bei einem Hypnosespezialisten, beim Alexander Schelle hier in München, der ist Mentalist und hat mir also auch noch einige Fragen zur Hypnose beantwortet. Das war natürlich auch sehr hilfreich.
Wenn man so jemanden vom Landeskriminalamt im eigenen Freundeskreis hat und die Gespräche ja wahrscheinlich auch etwas entspannter laufen, ist es tatsächlich auch passiert, dass er dir Dinge erzählt hat, die dich wieder auf neue Ideen für deine Geschichte gebracht haben?
Ja, also er hat, wenn ich ihm Fragen gestellt habe, manchmal schon gute Ideen gehabt, wie man das vielleicht noch geschickter einfädeln konnte. Also er hat mir durchaus gute Anregungen gegeben, die der Geschichte nochmal einen gewissen Kniff gegeben haben, ja.
Gibt es da ein bestimmtes Beispiel, auf das du jetzt konkret verweisen könntest vielleicht, ohne natürlich zu viel zu spoilern?
Ehrlich gesagt, es ist schon eine Weile her, fällt mir spontan nicht ein. Ich weiß aber, dass er ein paar gute Ideen hatte, die ich dann auch aufgenommen hatte. Aber weiß ich jetzt spontan gerade nicht mehr. Vielleicht was noch ganz wichtig auch für mich war, ich habe dann nach dem ersten Buch auch bemüht, meine Beziehungen zu anderen Autoren auszubauen. Die Stefanie Gregg in Ottobrunn zum Beispiel, die wohnt ja ganz in der Nähe von mir und die habe ich bei einer Lesung da mal persönlich kennengelernt. Die war dann auch so lieb, also mein Buch mit Korrektur zu lesen, das zweite, und hat mir auch noch wertvolle Tipps gegeben. Und einen schönen Gruß an Christiane Körtel vom Bodensee, die ist auch eine Self-Publisherin, mit der ich im freundschaftlichen Austausch stehe. Wir haben also auch gegenseitig Korrektur gelesen. Sowas ist wahnsinnig hilfreich, natürlich, wenn man nicht unbedingt sich einen Lektor leisten kann oder möchte. Das ist ja auch nicht ganz billig. Genau.
Ja. Wo du es gerade ansprichst, das Organisieren, das Sich-Organisieren mit anderen Schriftstellern, bist du noch in anderen Organisationen vertreten oder schaust du dir welche an oder gibt es bestimmte Veranstaltungen, auf die du viel gehst?
Also, vor dem ersten Buch habe ich ehrlich gesagt mir einfach mit so einem wundervollen Buch, so ein Ratgeber, wie man einen verdammt guten Roman schreibt von James and Fry, habe ich mir erstmal einiges nochmal angelesen. Ich bin inzwischen bei den Mörderischen Schwestern Mitglied. Allerdings muss ich jetzt sagen, dass ich es noch nicht sehr aktiv genutzt habe. Ich war ein-, zweimal bei Veranstaltungen, aber ich glaube, damit mir das wirklich was bringt, müsste ich einfach noch intensiver einsteigen, die Leute besser kennenlernen. Die Hoffnung ist, dass ich irgendwann auch mal bei einer Ladies Crime Night lesen darf. Ja, es sind immer ein Tropfen auf den heißen Stein, aber vielleicht wird er ja doch irgendwann mal ein bisschen ausgehöhlt und man kommt wieder ein Schrittchen voran mit dem Bekanntheitsgrad, weil natürlich wünscht man sich, dass ein Buch, in das man wahnsinnig viel Arbeit und Herzblut gesteckt hat, dann auch gelesen wird. Und ja, mich haben immer viele Leute gefragt, wie machst du denn das? Vormittags unterrichten, dann die Kinder, wann schreibst du? Und ich habe immer gesagt, naja, abends ab 9 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind. Aber das geht nur, weil ich auch mittags mein Pädagogenkoma habe, meinen Mittagsschlaf, sonst würde ich das nicht schaffen.
Das kenne ich sehr gut von meinen Eltern. Auch beides Lehrer. Wo du gerade sagst, und es gibt ja nicht nur diese Zeit oder diese Frage, wann schreibst du, sondern als Self-Publisher natürlich auch, wann machst du denn dann noch Marketing für dein Buch? Welche Wege fürs Marketing hast du selber beschritten?
Ja, Marketing ist etwas, was ich am Anfang völlig unterschätzt habe. Ich habe mir gedacht, ich schreibe jetzt ein Buch. Ja, dann habe ich ein Buch geschrieben, nicht? Und da wird schon jemand lesen. Dass eigentlich dann die Arbeit erst anfängt als Self-Publisher, war mir überhaupt nicht so klar. Ich habe am Anfang gedacht, okay, ich mache mir jetzt eine E-Mail-Adresse auf Mona Busch, ich mache mir einen Facebook-Account. Also ich muss dazu sagen, ich schreibe ja unter Pseudonym. Das heißt, ich habe mir das alles erst aufgebaut mit der Veröffentlichung des ersten Buches. Facebook-Seite, Homepage, E-Mail-Adresse, habe dann angefangen, Zeitungen anzuschreiben, bin hausieren gegangen. Darf ich in der Realschule eine Lesung machen? Darf ich im Gymnasium eine Lesung machen? Darf ich im Altenheim eine Lesung machen? Bei uns im Pfarrheim eine Lesung. Also ich habe versucht, wirklich unterschiedlichste Personen anzusprechen, Lesungen zu machen. Habe auch Leserunden bei Lovely Books dann gestartet, Bücher verlost über die Zeitung und eben natürlich auch bei Lovely Books. Es ist ein sehr hartes Brot. Man gewinnt mit jeder Aktion vielleicht 2, 3, 4, 5 Leser, aber es ist schwierig. Sehr schwierig.
Und doch sind ja auch 2, 3, 4, 5 Leser immer wieder schön.
Ja, genau.
Zu wissen, dass noch 2, 3, 4, 5 Leute das Buch gelesen haben.
Richtig.
Und die beste Werbung für das eigene Buch ist ja immer das Folgebuch. Planst du ein drittes Buch in der Serie oder ein anderes Projekt gerade?
Also im Hinterkopf habe ich schon, dass ich gerne noch ein drittes Buch machen möchte mit den gleichen Figuren, mit den gleichen Personen. Es würde sich jetzt gerade noch anbieten zur Abrundung und ich glaube, dann ist es wahrscheinlich auch gut, denn das dritte Spionageabenteuer, man ist doch mit dem Thema etwas eingeschränkt, wenn es immer Spionage sein muss. Ich habe im Hinterkopf noch ein ganz anderes Projekt, was auf einer Insel spielt, hat aber dann gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich da jetzt bisher geschrieben habe. Wird aber sicher noch eine Weile dauern, weil genau was du vorher gefragt hast mit dem Marketing, also mich hat das Schreiben des zweiten Buches wahnsinnig viel Kraft gekostet, das war jetzt letzten Oktober und habe da auch meine Kinder etwas kürzer kommen lassen müssen und das kann ich so einfach von meiner eigenen Kraft her momentan nicht mehr leisten. Ich habe ja auch noch eine Klassleitung momentan in der 4. Klasse, habe jetzt gerade den Übertritt hinter mir mit viel Korrekturen von Proben und so weiter. Und ja, jetzt braucht mich meine Familie und ich brauche ein bisschen eine Pause. Ich denke, wenn es ein drittes Buch gibt, hoffentlich, dann wird es wahrscheinlich noch um die 2 Jahre dauern.
Gut. Vielen Dank, liebe Mona, für diese vielen Informationen, das wunderbare Gespräch und deine großartige Lesung. Das Buch heißt Aufgeflogen, Kommissar in Gefahr. Ich empfehle es. Vielen Dank an das Publikum und bis zum nächsten Mal bei Hörbern on Stage.